Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Serie Gasgeflüster Classics. Mit dieser Serie holen wir, während wir selbst die warmen Temperaturen nutzen, um Kilometer zu sammeln, Folgen aus dem Archiv, die, selbst wenn ihr sie schon mal gehört habt, unbedingt einen zweiten Auftritt verdient haben, da sie aktueller denn je sind und uns ganz besonders ans Herz gewachsen sind. So auch diese heutige Episode aus dem Frühjahr 2023. In dieser haben wir Sebastian Fabig zu Gast. Sebastian ist Polizist und im Bereich der Verkehrsorganisation Teil des Programms Sicher durch den Harz. Dabei ist er einer derjenigen Personen in Uniform, die dich vielleicht auch schon mal mit der Kelle in der Hand auf den Parkplatz gewunken haben. In unserem Gespräch wurde deutlich, wie wenig das Ganze mit Gängelungen oder Ablehnungen von Motorradfahrenden zu tun hat. Schließlich, und das merkt man an vielen Stellen, ist Sebastian selbst begeisterter Motorradfahrer und versteht die Faszination unseres Hobbys. Deshalb gelingt es ihm auch ganz hervorragend zu erklären, warum seine Arbeit so extrem notwendig ist, warum er Gespräche mit dir führt, selbst wenn du alles richtig machst, und wie du am besten durch eine Kontrolle kommst, selbst wenn du mal irgendwie daneben lagst. Hör also unbedingt rein und finde heraus, wie sich Michel bei seinem Kontakt mit der Polizei auf dem Motorrad geschlagen hat. Und dann viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Es ist wieder soweit. Gasgeflüster ist am Start. Mein Name ist Jan. Ihr kennt mich. Und
hoffentlich.
Zugeschaltet auch aus Darmstadt wieder, die zweite bezaubernde Stimme dieses Podcasts. Michel, hallo Michel, schön dich wieder zu sehen. Und heute geht's in die Vollen.
Absolut. Jan, die Freude ist ganz meinerseits. Du hast es gerade schon angedeutet, ich sitze ausnahmsweise mal wieder zu Hause in Darmstadt. Und du hast es schon angedeutet mit, es geht in die Vollen, denn wir haben es ja jetzt zigfach angekündigt. Also ich glaube, in den letzten drei Folgen jedes Mal drauf eingegangen und dann gab es doch eine kleine Planänderung. Wir haben heute nämlich tatsächlich endlich wieder einen Gast im Podcast und zwar jemand ganz Besonderes.
Hohenbesuch. Deswegen war mein Intro gerade auch nicht so gut, weil ich so aufgeregt bin. Jetzt muss ich nämlich auf jedes Wort eigentlich achten, weil sonst kann es hier wirklich strafrechtliche Konsequenzen haben, fürchte ich.
Na hoffentlich nicht. Also für mich ist es tatsächlich auch eine ganz besondere Folge, denn wir haben diesen Themenbereich oder die Idee mit dem Gast aus diesem Umfeld tatsächlich schon zu Beginn des Podcasts gehabt. Also ich glaube schon im ersten Jahr hatten wir das schon mal angedacht und waren dann auch schon mal ganz nah dran und dann hat es wieder doch nicht geklappt und Gesprächspartner abgesprungen und heute ist es aber endlich soweit.
Du musstest verschiedenste Verkehrsdelikte begehen und dich regelmäßig daneben benehmen, damit wir es endlich schaffen, damit wir in Kontakt kommen mit unserem Gast.
Das hast du tatsächlich sehr, sehr schön eingeleitet, muss ich sagen, denn unseren heutigen Gast habe ich tatsächlich auf einer Motorradausfahrt kennengelernt. Und zwar nicht am Motorradtreff beim Würstchenessen, nein, sondern tatsächlich bei einer Verkehrskontrolle. Und ich war, ich sage jetzt mal, Opfer. Ich wurde kontrolliert. Und nee, jetzt kann ich nicht sagen, mein Gegenüber war Täter. Das wäre natürlich jetzt völlig falsch. Denn, Jan, ich überlasse dir die Ehre. Was und wen und welchen Bereich werden wir denn heute im Podcast ansprechen?
Heute geht's wirklich rund und zwar geht es natürlich um das Thema Verkehrsrecht. Weiß ich gar nicht, wie man das alles juristisch korrekt betitelt. Aber es geht um die Polizei, unsere Freunde und Helfer. Und damit darf ich nämlich vorstellen, Polizeioberkommissar Sebastian Fabig, der dich da nämlich von deiner Energica war es, glaube ich, wenn ich mich ganz krass erinnere, runtergeholt hat. Und damit herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist und hallo Sebastian.
Hallo.
Hallo Sebastian.
Uns zugeschaltet aus dem Harz, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wir haben nämlich im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, über das Nebenhobby, das nicht Motorradfahren ist, sondern Fußball spielen. SFV Blankenburg? Nee, wie ist der? BFV.
Blankenburger FV, genau.
Blankenburger Fußballverein wird das dann sein. Und damit habe ich schon gesagt, du kommst aus Blankenburg, aus dem Harz, aber vielleicht stellst du dich einmal kurz selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Was führt dich quasi dann hier in diesen Podcast?
Ja, genau. Erstmal hallo Jan, hallo Michael, hallo liebe Hörer. Mein Name ist Sebastian Fabig, ich bin Polizeibeamter im Land Sachsen-Anhalt. Ich arbeite in einer Verkehrsorganisation und bin dort tätig und Ansprechpartner für die Verkehrssicherheitsaktion Sicher durch den Harz. Die hat sich seit ungefähr 14, 15 Jahren jetzt etabliert im Harz, etabliert in Niedersachsen, in Thüringen und auch bei uns in Sachsen-Anhalt. Und wir kümmern uns um die Motorradfahrer, unter anderem in dem Fall jetzt im letzten Sommer auch um Michel und um seine, um sein E-Motorrad, würde ich sagen.
Na, dann erinnerst du dich also auch noch dran? Vielleicht kannst du mal deine Perspektive darauf geben, wie ihr euch dann tatsächlich kennengelernt habt und was es da mit deinem Arbeitstag so auf sich hatte.
Ja, das war eigentlich ein ganz gelungener Einsatz. Wir haben eine kleine Kontrollstelle aufgebaut in Rotacker im Oberharz. Und da kam auf einmal Michel angefahren mit, diesem E-Motorrad. Habe ich in der Form noch nie gesehen. Ich generell habe die Kontrolle auch nicht durchgeführt, sondern ich bin an dem Tag für Prävention zuständig gewesen. Also ein Gespräch mit dem Motorradfahrer zu führen, um auf Gefahren hinzuweisen. Einfach die lockere Art und Weise eines Polizeialltags zu führen. Und bin dann auf Michel zugegangen und habe gefragt, Mensch, was ist das überhaupt für ein Modell? Habe ich noch nie gesehen. Ja, ich bin ja selber auch Motorradfahrer. Und dann sind wir so ganz locker ins Gespräch gekommen, dann hat er mir das Motorrad gezeigt, erklärt und auch kurz wiedergespiegelt, dass er eine Art Testfahrt macht. Und da war ich sehr verblüfft und man sieht ja, dass dieses kurze Gespräch dann so tiefgreifend war, dass wir uns auch heute wieder hören. Ja. Das war die Kontrolle.
Ganz genau.
Ohne Beanstandung, ohne Befunde.
Ohne Beanstandung muss ich dazu sagen, ja.
Genau, das muss ich an dieser Stelle sagen, gleich mal vorweg hier so eine Lanze brechen. Das war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eure Saisonabschlusskontrolle, die ihr gemacht habt, ne, mit Fokus auf Motorradfahrer. Und dadurch, dass der Sebastian nicht der Einzige gewesen ist, der sich für dieses Elektromotorrad interessiert hat, sondern eigentlich die gesamten Kollegen immer mal so kurz im Plauschen, Austausch da waren, war ich auch relativ lange in dieser Kontrolle. Also ich glaube, ich war da eine knappe Stunde. Und ich muss tatsächlich
sagen, ich muss dich mal unterbrechen, ja? Das ist jetzt kein feiner Zug, das auf die Polizeibeamten zu schieben, weil wer dich kennt, der weiß, da reicht eine Person und du schaffst es, mit der eine Dreiviertelstunde zu schnacken und wenn es nur über Gott und die Welt ist.
Darauf wollte ich jetzt nämlich genau hinaus, denn es war nämlich grundsätzlich, also sowohl mit den teilnehmenden Beamten und Beamtinnen als auch mit den anderen Motorradfahrern oder Motorradfahrenden, es waren auch Frauen dabei, die da kontrolliert wurden, mega entspannt. Also es war jetzt überhaupt gar keine unangenehme Situation, so dass man irgendwie so das Gefühl hatte, die Polizei als diejenigen, die jetzt zwangsläufig irgendwie ein Vergehen suchen und die Leute da so ein bisschen drangsalieren wollen. Das macht die Polizei natürlich sowieso nicht, aber das ist ja oft mal so ein mediales Ding, dass das immer so ein bisschen dargestellt wird und in dem Bereich gibt es ja auch ganz, ganz viele Missverständnisse, sage ich jetzt mal. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns dann länger unterhalten haben und ich unbedingt dann auch hier im Podcast dann nochmal drauf eingehen wollte. Denn ich glaube, Verkehrsteilnehmer und Polizei ist grundsätzlich schon ein schwieriges Verhältnis und ich glaube, Motorradfahrer und Polizisten oder Motorradfahrende und Polizeibeamte macht die Sache nochmal so ein bisschen schwieriger und darum soll es heute, glaube ich, auch so ein bisschen gehen.
Aber Michael, lass uns das Pferd von hinten aufzäumen, wie man so schön sagt.
Und jetzt würde ich doch gleich in die Vollen.
Ich würde unseren Gast dann doch erst nochmal bitten, weil du hast ja schon gesagt, Sebastian, du machst das quasi schwerpunktmäßig, hast auch ankündigen oder durchblicken lassen, dass du selbst auch Motorradfahrer bist. Deswegen vielleicht die Frage, was war zuerst, Polizei oder Motorrad? Und dann im weiteren Verlauf, wie kam es denn bei der Polizei? Weil man startet ja, glaube ich, als, wie nennt man das, Rekrut oder Anfänger oder Anwärter. Ich hab gar keinen Plan davon. Sicherlich nicht direkt auf dem motorisierten Zweirad. Deswegen, wie kam es dazu? Was ist deine Verbindung zum Motorradfahren?
Ja, Verbindung in dem Sinne hatte ich nicht wirklich. Ich hatte mir bloß immer vorgestellt, dass ich selber mal Motorrad fahren möchte. Weil ich auch dieses Risiko einfach, also diesen Spaßfaktor, nicht diesen Risikofaktor, sondern den Spaßfaktor gerne mal austesten möchte. Ich habe dann mein Studium abgeschlossen und habe mir gesagt, wenn ich das Studium abschließe, hole ich mir ein Motorrad, und das habe ich auch getan. Also es war zuerst die Polizei, dann das Motorrad. Und dann wurde quasi das Hobby auch zum Beruf. Also ich bin, ja, sagen wir mal so, 3-4 Jahre später so ein bisschen in die Kontrolle mit eingestiegen, war sicher durch den Harz. Und dadurch, dass ich privat halt auch schon Motorradfahrer war, und hatte ich auch so ein, ja, Interesse entwickelt, auch mal mit dem Motorradfahrer ins Gespräch zu kommen, ihn zu kontrollieren. Es gibt ja wirklich Motorradfahrer, die es drauf anlegen wollen. Ja. Und hatte mich dann auch weiterentwickelt und weitergebildet, habe verschiedene Lehrgänge besucht, um Manipulation halt auch zu erkennen und zu ahnden. Also, ja, Hobby zum Beruf gemacht, würde ich sagen. Und bin dann ein paar Jahre später in die Prävention mit eingestiegen. Es hat sich mehr oder minder so entwickelt. Ja, könnte jetzt aber immer noch Kontrollen durchführen und auch vielleicht das eine oder andere feststellen und ahnden.
Das heißt aber, ich höre richtig raus, für Personen, die vielleicht auch bei der Polizei arbeiten und Lust drauf haben, das ist was, was man dann karrieremäßig auch selbst in die Hand nehmen kann bei der Polizei und nicht irgendwie, das, oder anders gefragt, wir können also davon ausgehen, wenn wir in eine Polizeikontrolle kommen, und das ist so eine, ich nenne es mal geplante Kontrolle, wie jetzt bei euch in dem Fall, dass das alles Kolleginnen und Kollegen sind, die da in irgendeiner Weise schon auch Bock drauf haben, also die das freiwillig machen können und sich bei der Polizei für diesen Karriereschritt aktiv entscheiden können.
Ja, also es ist ja kein genereller Karriereschritt, den man da vollzieht, sondern es sind ja ganz normale Verkehrskontrollen, ja, die man auch beim PKW oder beim LKW durchführen kann. Es ist halt nur eine Spezialisierung, also Spezialisierung neben dem normalen beruflichen Alltag. Genau, und wenn man da richtig Lust drauf hat und dieses Fachwissen dann irgendwo aufbaut, dann macht es auch schon echt viel Spaß, muss ich sagen.
Cool. Jetzt hast du ja schon angedeutet, du fährst selber Motorrad. Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig. Was fährt man denn als Polizeibeamter vorrangig? Oder vorrangig kann man nicht sagen. Was fährst du denn tatsächlich im Privaten als Motorrad?
Ja, genau. Also ich privat fahre eine Kawasaki Z1000.
Mäh.
Ja, aber es gibt Kumpels von mir, die auch Polizeibeamte sind, die fahren eine Shopper, also Tourer, alles Mögliche. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite, ja. Aber ich persönlich fahre Naked Bike, ja.
Einfach, weil dir das Kawasaki-Grün gut passte zu den ehemaligen Uniformen der Polizei mit dem Polizei.
Ja, also ich habe noch eine aus 2011, und da ist tatsächlich dieses schöne Grasgrün drin mit Schwarz, und das hat mir von Anfang an gefallen. Und das war das Motorrad, oder ist das Motorrad aktuell auch noch.
Okay. Das war aber jetzt nämlich für mich so eine spannende und wichtige Frage, weil vor allen Dingen die modernen Naked Bikes oder moderne Supersportler, die sind natürlich sehr stark motorisiert. Und ich habe dann gedacht, vielleicht ist ja bei der Polizei das eher so, dass tendenziell eher ruhigere Motorräder gefahren werden, damit man gar nicht so in Versuchung kommt, eventuell selber von den Kollegen mal am Straßenrand angehalten zu werden, weil man es mit Anbauteilen oder vielleicht auch mit Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht ganz so genau genommen hat. Und da gehört ja dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen, Zurückhaltung dazu, wenn man auf so einem Motorrad unterwegs ist. Das wissen wir ja tatsächlich alle,
ja.
Die wir stark motorisierte Motorräder fahren.
Ja. Definitiv. Vor allen Dingen, was wir im Berufsalltag halt auch so feststellen und kennenlernen und mit den Unfällen. Da ist Zurückhaltung auf jeden Fall, steht da an erster Linie oder an vorderster Front, ja. Aber mir ging es gar nicht ums Schnellfahren, sondern mir ging es eigentlich mehr um das Kurvenfahren, was hier im Harz ja sehr gut gelungen ist durch die Straßenführung. Und ja. Da muss man, also da geht es gar nicht in Richtung Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern einfach um das Kurvenfahren, ja.
Aber damit steigen wir ja direkt in das Thema ein, wenn wir jetzt schon über Überschreitungen sprechen. Du hast auch die eine Frage, die wir hatten, sicherlich schon beantwortet. Was macht den Harz besonders? Das sind natürlich unfassbar schöne, kurvige Strecken, berghoch, bergrunter. Meines Erachtens noch nicht so überfüllt wie vielleicht andere bergige Gegend. Wenn ich hier an die Alpen denke oder auch zum Teil in Schwarzwald, ist der Harz doch von der Verkehrsdichte noch überschaubarer, oder würdest du das so unterschreiben, die Charakterisierung?
Ja, aktuell noch, aber ich muss sagen, das hat sich in den letzten Jahren statistisch stark entwickelt. Also wir haben zu Corona einen leichten Abfall gehabt, aber wir haben viele, viele Touristen mittlerweile hier im Harz, die ja sowohl Pkw-Fahrer als auch Motorradfahrer. Wir haben Dänen, wir haben Niederländer, wir haben ja Motorradfahrer, die wirklich Wochenendausflüge hierher machen. Noch geht es, aber ich würde sagen, das steigert sich in den nächsten Jahren noch weiter. Ja.
Und jetzt sind wir ja bei dem Thema Verkehrsdelikte, das wollte ich dann nämlich einläuten und damit auch die Kontrollen. Wenn du, der Michel hat es ja auch schon gesagt, es gibt sicherlich Leute, die es auch irgendwie drauf anlegen. Vielleicht zuallererst, was sind denn die häufigsten Verkehrsdelikte jetzt bei euch dann im Bereich, die ihr an solchen Kontrollen feststellt? Du hast gesagt, Geschwindigkeit nicht unbedingt. Was ist es denn dann?
Nee, ich habe gesagt, Geschwindigkeit bei mir nicht unbedingt.
Ach
Das habe ich
so.
gesagt. Ja, ich habe
Ja.
gesagt, bei mir, ich habe den Wert auf Kurvenfahren gelegt.
Ja.
Tatsächlich sind die meisten Verstöße Geschwindigkeitsverstöße. Klar, ganz klar. Ja, Manipulation gibt es ganz, ganz selten noch. Mal so ein bisschen so einen Reflektor weglassen oder Gashebel, Bremshebel, sowas austauschen und dann nicht eintragen lassen. Aber im Großen und Ganzen geht es um Geschwindigkeitsverstöße und das zeigt sich auch in den Unfallzahlen. Also ich glaube, 60%, circa 60% der Unfälle, die durch Motorradfahrer verursacht wurden, ja, haben ihre Ursache in Geschwindigkeitsverstößen, also in unangepasste Geschwindigkeit, ja. Und das ist eine Zahl, die ist recht hoch und ja, da sind wir hinterher, um das auch zu kontrollieren.
Also dieses unangepasste Geschwindigkeit, ich glaube, das ist eine Definition, die wir in dem Zusammenhang ganz kurz
Ja.
erklären müssen. Ne, also ein Unfall wegen unangepasster Geschwindigkeit muss keine Geschwindigkeitsübertretung sein. Das ist richtig, ne?
Das ist richtig, genau. Man muss ja immer situationsangepasst fahren, eigentlich, ja. Ist bei uns ein bisschen schwierig, weil wir haben ja viele Kurven. Viele Kurven, in denen man auch mal 50 fahren kann, 70. Vorgeschrieben sind meistens immer die 100 außerorts. Oder wir haben es herabgesetzt auf 70 oder 50. Ja. Und dann muss man natürlich auch darauf achten, gefährliche Kurve ist gefährliche Kurve. Ja, da kann ich keine 100, keine 70 fahren, vielleicht auch keine vorgeschriebene 50. Würde es dann zum Unfall kommen, ist es natürlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit geht. Also das wäre da möglich oder einfach, weil sie viel zu schnell gefahren sind. Ja.
Gibt es denn, also okay, wir haben festgehalten, offensichtlich primäres Ding ist immer noch unangepasste Geschwindigkeit. Dann hast du gesagt, sowas wie Manipulation reduziert. Gibt es da noch irgendwie was dazwischen oder irgendwelche anderen Delikte, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben? Also ich, was mir das Einzige, was mir noch im Verkehrsrecht einfällt, sind halt irgendwie Leute, die getrunken haben. Ich hoffe, das ist bei Motorradfahrenden nicht so oft der Fall oder irre ich mich da?
Also Betäubungsmittel und Alkohol sind eher weniger der Fall. Also da haben wir fast gar keine Feststellung beim Motorradfahrer.
Okay,
Ja, das ist gut.
ja.
Ist ja auch wichtig, weil Fahrfehler zu begehen mit dem Motorrad ist natürlich leichter als mit einem Pkw. Ja, da ist nun mal, Pkw ist zweispurig, Motorrad ist einspurig und ja, das ist ganz, ganz wichtig, kein Alkohol, keine Drogen zu konsumieren. Und haben wir auch kaum Feststellungen. Ja.
Wenn wir jetzt weiter in so einer Verkehrskontrolle sind und festgehalten haben, okay, die meisten sind dann eben Tempoproblematiken, gibt es denn irgendwie bestimmte Gruppen, Fahrzeugtypen, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, bei dir selbst in der Polizei wird alles gefahren, die aber in diesen Verkehrskontrollen immer wieder auftreten? Sind es junge Männer, sind es immer die Supersportler oder wie kann man sich das pauschal vorstellen?
Ja, also pauschal kann man das nie sagen. Ja, klar gibt es eine leichte Tendenz zu den Sportlern, Supersportlerfahrern, auch ja, unter 40. Das ist so die leichte Tendenz. Aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen. Es gibt auch Ü50, Ü60. Ja, mit einer Schopper kann man auch zu schnell fahren. Ja. Das ist alles möglich, aber tendenziell Sportler, Supersportler.
Okay, und jetzt haben wir quasi diesen Fahrzeugtyp angesprochen. Du hast es ja auch gerade schon angedeutet, dass es da quasi diese Ausnahmen gibt und die Ausreißer nach oben, also ich sag mal ältere Herren. Wir sprechen jetzt aber tatsächlich von der Kontrolle. Wie ist es? Gibt es da auch, ich sag mal, eine Risikogruppe für diese Unfälle, die du vorhin angedeutet hast? Weil es gibt ja, also wenn man sich so, das habe ich jetzt gerade so im Hinterkopf, wenn man sich so Versicherungsstatistiken und sowas zu Rate zieht, dann ist es, soweit ich das weiß, sehr häufig, dass Wiedereinsteiger diejenigen sind, die ja auffällig wären und dann halt oftmals auch in Unfälle verwickelt sind. Also kann man das so bei euch auch feststellen, dass ihr sagt, hey, unter 40 ist zwar so die Gruppe, aber es sind halt eher so die, ich sag mal, 35- bis 40-Jährigen, die jetzt quasi das erste Kind haben und ein Häuschen gebaut und dann wieder einsteigen?
Ja, also da gibt es auch klare Statistiken und ich spreche da jetzt für den Landkreis Harz. Also wir haben ungefähr 50% liegen ab dem Alter 50, also 50 aufwärts, haben wir 50%, die Unfälle verursachen. Also wir haben ca. 200 Unfälle jetzt gehabt letztes Jahr und alleine, ja, wir schauen 100 waren es, glaube ich, oder 100, 140 von den 200 wurden verursacht durch Motorradfahrer. Und von den 140 kann man nochmal sagen, so ungefähr 50%, also 70 Unfälle wurden von Personen über 50 Jahren verursacht. Das ist eine Sache, du hast es angesprochen, klar, viele nehmen sich eine Auszeit für die Familie, Wiedereinsteiger, aber Motorradfahren muss man sich auch heutzutage irgendwie bezahlen können. Ja, also viele Motorräder gehen ja jetzt mittlerweile an die 20.000 heran. Ja, und das können sich meines Erachtens kein 18, kein 20-Jähriger, kein 25-Jähriger, sondern eher die etwas Älteren, die kaufen sich dann auch solche Maschinen. Ja. Aber manchmal, die Motorisierung ist ja das eine, die ganzen Rückhaltesysteme, die man heutzutage auch verbaut hat, das andere. Also man vertraut dem Motorrad mehr, obwohl man auch mehr Power hat, aber es gehört ja immer noch viel dazu, sich auch selbst zu vertrauen. Also man muss auch fahren können. Ja, ohne es jetzt böse zu meinen. Aber im Alter lässt nun mal auch die Konzentration nach. Ganz normal.
Ja. Das heißt also, die Altersweisheit setzt da nicht unbedingt ein. Die sind dann zum Teil immer noch an ihren persönlichen Grenzen unterwegs oder vielleicht auch oben drüber hinaus und dann kommt es zu den Unfällen.
Möglich. Oder es sind zu lange Touren. Gibt auch gesundheitliche Ausfälle, die dann dazu führen, dass es zu Unfällen kommt. Ja. Aber man muss auch sagen, so ab 15, wenn die ein Moped haben, also so ein Kleinkraftrad, ab da beginnen dann schon die Probleme. Ja. 15 bis 25 ungefähr. Dann haben wir eine Tendenz nach unten, ab 25, 30. Mhm. Und dann, wie gesagt, ab 50 wieder stark steigend. Ja.
Beeindruckend, da habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Michel, du schaust auch gerade so ein bisschen.
Ja, tatsächlich. Also ich habe, gerade weil dieses Thema mit dieser Überschätzung und dieser Konzentration reinkommt, meine Freundin, die ist sehr statistikaffin und die hat mich da auch die Tage mal darauf hingewiesen, das ist jetzt gar nicht mal so motorradspezifisch, aber das ist anscheinend eine Häufung und Sebastian, du kannst das ja vielleicht auch bestätigen oder weißt das vielleicht ja auch aus dem Alltag, jetzt unabhängig jetzt vom Motorradthema, dass es eine Häufung wieder bei Männern, ich sag mal so ab 45, 50 gibt, weil dann wie so ein Gewohnheitseffekt sozusagen eintritt, weil die zu viel in Anführungsstrichen Vertrauen haben oder zu viel Erfahrung, vieles einfach aus Automatismus passiert im Straßenverkehr und gar nicht mehr so wirklich auf das geachtet wird, was um einen herum passiert und das wieder dazu führt, dass es eine Häufung von Unfällen gibt. Also obwohl die Leute sehr viel Fahrerfahrung oder weil die Leute sehr viel Fahrerfahrung anscheinend haben, dann die Konzentration, so wie Sebastian ja auch schon angedeutet hat, da nicht mehr ganz so gegeben ist, weil man halt einfach unterbewusst denkt, nee, habe ich eh alles schon 1000 Mal gesehen und habe ich im Griff und dann passiert es aber anscheinend trotzdem. Kennt oder kannst du das bestätigen oder ist das Statistik Humbug, sage ich jetzt mal?
Nee, ich kann das schon bestätigen, klar. Ja, ist ja im Beruf genauso, wenn man irgendwann alltäglich dasselbe erlebt, dann kommt irgendwann so ein normaler Lauf rein einfach, ja. Man vertraut dem Ganzen, es wird schon passen Und so ist es beim Autofahren, Motorradfahren ähnlich. Ja? Also man unterschätzt vielleicht auch gewisse Gefahren, die man so im früheren Alter normal gemeistert hat. Aber vielleicht aufgrund des Alters, des Lebensalters, was ich immer nicht so pauschalisieren möchte. Aber man unterschätzt gewisse Dinge einfach, ja.
Wenn wir jetzt schon nochmal auch über Statistiken und so weiter reden, wir haben jetzt das Alter so ein bisschen abgedeckt, was man aber aus der PKW-Branche, nenne ich es mal, ja festhalten kann, ist ja nachweislich, dass es dort vor allem auch junge Männer sind, die häufig in Verkehrsunfälle verwickelt sind und ich glaube auch im Alter eher noch die Männer überrepräsentiert sind in Unfallzahlen. Wie ist denn deine Wahrnehmung angesichts des Trends, dass auch immer mehr Frauen Motorrad fahren? Kannst du da sagen, das ist eigentlich in Anzahl oder an den Anteilen an Unfällen gleich, auch über die Altersgruppen hinweg? Oder gibt es da irgendwie spezifische Geschlechtsunterschiede, auch wenn wir hier jetzt im dünnen Eis sind?
Also ich persönlich kenne es ja so, die Frau fährt gerne mit. Ja? Mhm. Aber meine Frau zum Beispiel, die hat auch Interesse, Motorrad zu fahren. Mhm. Hat noch keinen Führerschein. Irgendwann wird es bestimmt dazu kommen, dass sie auch Motorrad fährt. Ja? Aber ich weiß und ich kann ihr da vertrauen, die ist halt nicht so risikobereit wie wir Männer. Mhm. Ja? Frauen haben wir relativ wenig noch auf oder relativ wenig bisher auf Motorrädern feststellen können. Mhm. Ja? Und wenn, dann gibt es kaum Unfälle mit Frauen. Also die Zahl der Motorradfahrenden ist so gering, dass es auch kaum Unfälle gibt. Sage ich jetzt mal, also um Statistik reinzubringen.
Ja, ja, klar.
Ja. Okay, verstehe. Und weil du diese, wie soll ich sagen, Unfallbeteiligung und die Unfallverteilung vorhin schon mal angesprochen hattest, du hattest ja gesagt, naja, ungefähr 50% der Unfälle durch Motorradfahrer verschuldet oder Motorradfahrende verschuldet, fällt auf die Gruppe Ü50. Aber es war ja ein beachtlicher Teil, ein Drittel, wenn ich das richtig im Kopf habe, der nicht, also bei dem Motorradfahrer beteiligt sind, aber nicht durch den Motorradfahrenden verursacht wurde. Was sind denn da die Auslöser? Also ist das dann so klassisch, die Leute werden übersehen oder gibt es da noch andere Risikofaktoren, auf die man vielleicht als Motorradfahrer mehr achten sollte, um entsprechende Situationen und Unfälle dann zu vermeiden?
Ja, also das große Phänomen ist tatsächlich, dass wir als Motorradfahrer schlecht gesehen werden. Sowohl von vorne als auch von hinten. Also bei häufigste Ursache ist Überholen. Ja, überholen oder abbiegen. Also wenn ich einen PKW überhole und der dann abbiegt, oder er übersieht mich von vorne und biegt auch ab. Ja, das sind die beiden Sachen, die es gibt. Da haben wir in den letzten Jahren auch viele tödliche Unfälle gehabt, wo der Motorradfahrer einfach keine Schuld hat. Ja, wir hatten letztes Jahr so eine Aktion mit reingebracht und haben darauf hingewiesen, Mensch, schaut mal eure Kleidung an, schaut mal euren Helm an. Ihr seid eine ganz schmale Silhouette als Motorradfahrer im Straßenverkehr. Beim Überholen habt ihr vielleicht selbst schon mal festgestellt im PKW, man erkennt es nicht, man hört es nur. Man hört wirklich nur den Motorradfahrer oder das Motorrad in dem Fall und erschreckt sich dann vielleicht, wenn es vorbeifährt. Achtet mal drauf, vielleicht solche fluoreszierenden Bekleidungsstücke zu tragen. Ob das jetzt eine Warnweste ist, was ich ja gar nicht mal so schlecht finde, ja, Warnweste zu tragen. Oder es gibt ja mittlerweile auch Helme, die fluoreszierende Farbe haben. Ja, dadurch wird man besser gesehen und ist meines Erachtens recht wichtig. Man müsste da viel mehr Aufmerksamkeit auch reinlegen, weil das Abblendlicht, was vorne leuchtet, was ja dauerhaft leuchten soll, das reicht nicht aus. Es reicht einfach nicht aus. Viele Motorräder haben jetzt schon solche Zusatzscheinwerfer verbaut. Das ist ganz gut. Das sieht man auch perfekt. Aber die häufigste Ursache ist tatsächlich, dass wir Motorradfahrer übersehen werden. Ja. Also mir ist es selbst schon mal passiert, um das nochmal kurz wiederzuspiegeln. Da bin ich mit meiner Frau gefahren, habe ein PKW überholt und also es war ein größerer Transporter, habe ihn überholt und vor dem Transporter ist noch ein PKW gefahren und als ich auf Höhe des Transporters war, bog auf einmal der PKW-Fahrer nach links ab Und ich konnte zum Glück eine Gefahrenbremsung hinlegen und bin zum Stehen gekommen, ohne dabei zu Fall zu kommen und mich zu verletzen oder meine Frau zu verletzen. Ja, also das ist ein Faktor, wo ich echt an jeden Motorradfahrer appelliere. Es gibt auch solche Airbag-Westen mittlerweile, die solche retroreflektierenden Sachen mit drin haben oder fluoreszierende Sachen. Schafft es euch an. Ich weiß, es ist sehr teuer, ab 500 Euro aufwärts, glaube ich, kosten die mittlerweile. Oder ein Helm, Lederkombi, irgendwas oder eine Warnweste. Wir geben auch Warnwesten raus bei uns am Infostand. Also das sind die einfachsten Sachen. Man kann 5 Euro dafür bezahlen und hat vielleicht dadurch sein Leben gesichert, sage ich jetzt mal. Ja, also da müsste man echt mehr drauf achten.
Guter Punkt. Ich musste kurz einsteigen, als du auch gesagt hast von den Zusatzscheinwerfern. Das ist vielleicht mal so ein urbaner Mythos, mit dem wir potenziell aufräumen können. Ich habe keinen Plan. Ich habe nur schon mal gehört, dass die dann ja auch potenziell als Nebelscheinwerfer angesehen werden, wo dann Motorradfahrende gesagt haben, ja, aber Nebelscheinwerfer, die anzumachen, wäre nicht korrekt. Ich weiß nur beim Auto, Nebelschlussleuchte darf erst bei einer Sicht von, glaube ich, 50 Metern, also unter 50 Metern eingeschaltet werden, dann darf man nur noch 50 fahren. Habe überhaupt keinen Plan, wie das vorne mit den Frontscheinwerfern ist. Wenn die Zusatzscheinwerfer heißen, dann wäre mein Verständnis, okay, sind schon mal keine Nebelscheinwerfer, dann ist eh Wurst, dann kann ich die wohl anschmeißen. Aber wie ist es? Was sagt das Recht dazu?
Ja, also mehr oder minder ist es wie eine Art Tagfahrlicht, die am PKW ja auch verbaut sind. Ja. Zusatzscheinwerfer, Suchscheinwerfer, davon sollte man abgehen. Ja, also das sind die definitiv nicht, sondern eher solche Tagfahrlichter. Mhm. Die müssen dann auch eingetragen sein oder zumindest ein E-Prüfzeichen haben oder in irgendeiner Art und Weise ein Prüfzeichen haben und für dieses Motorrad auch vorgesehen sein. Mhm. Ja, ganz klar, ich kann da nicht irgendwas dran bauen.
Das heißt, so ein Fahrradlichtanlenker knallen.
Ja.
Zusätzlich wäre ja keine gute Idee.
Genau, also es muss abgenommen sein, ob das jetzt durch Prüfstelle separat erfolgt ist oder ob vielleicht dieses Tagfahrlicht oder zusätzlich dann separat eingetragen werden muss. Das steht in der Betriebserlaubnis drin, ja.
Aber so wie du das vorhin gemeint hast, hast du dich ja vermutlich eher auf die neuen Motorräder bezogen, die das ja inzwischen oftmals schon standardmäßig haben. Also ich weiß, ich bin jetzt die Tage wieder Triumph gefahren, die haben wirklich ein vollwertiges und sehr helles Tagfahrlicht. Das glaube ich auch, musst du mich korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe, auch quasi ohne die Kombination mit Abblendlicht gefahren werden kann, theoretisch, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Bringe ich dich jetzt hier also nur das Tagfahrlicht an und das ab, aber das, also geht doch immer nur eins von beiden.
Ja, das weiß ich eben nicht, wie das bei diesen neuen Systemen ist.
Also ich nehme doch mal das meistverkaufte Motorrad, BMW GS, die hat ja immer diese C-förmige Tagfahrlicht und dann kannst du umschalten auf ein Abblendlicht und beides ist völlig legitim, das weiß ja sogar ich, Michi. Also.
Wie beides ist, ich war mir nicht bewusst, dass dieses Tagfahrlicht, quasi, das ist überall, weil das ist ja auch, wie soll ich sagen, national geregeltes Recht. Es gibt ja auch Länder, in denen Tagfahrlicht nicht zulässig ist, dass es da eine Kombinationspflicht gibt oder halt nicht. Deswegen, und ich bin jetzt ja nicht so der Tagfahrlichtfahrer und Experte, deswegen habe ich gedacht, ich frage den Fachmann oder den.
Genau. Also eine Kombination.
Rassismus.
Ja, eine Kombination mit dem Abblendlicht und Tagfahrlicht, die gibt es so nicht. Ja, also die darf es auch nicht geben.
Ja, okay.
Das ist gesetzlich geregelt, ja.
Okay, also ist dieses, so wie du es vorhin angedeutet hast, diese Tagpflicht eher oder das Nutzen eher von Vorteil, weil es einfach deutlich auffälliger oder offensichtlicher ist, besser zu sehen als eben ein Standard Abblendlicht sozusagen, ja?
Ja, also am Tage schon, würde ich sagen, ja. Bei der GS, ja, da sieht man das ganz deutlich. Also diese Zusatzscheinwerfer oder Tagfahrlichter, wie man sie auch bezeichnen mag, in dem Sinne, die sieht man schon deutlich besser, ja.
Okay.
Jetzt haben wir ja über die ganzen Delikte und sowas gesprochen und du hast vorhin auch mal Veränderungen angesprochen, alleine im Harz, wie immer mehr Tourismus, mehr Verkehr auf den Straßen. Vielleicht aber nochmal mit Blick auf Motorradfahrende und auch die Kontrollen, die du durchgemacht hast. Hat sich deines Erachtens abseits von diesem Verkehrszuwachs irgendwas in den letzten Jahren verändert? Also irgendwie in der Szene, in der Art und Weise, wie die Personen reagieren, aber vielleicht auch an du hast auch durchklingen lassen, so technische Umbauten sind gar nicht mehr so die Themen, wie es offensichtlich dann mal früher war.
Ja, also Entwicklung ist eigentlich generell mehr in Richtung Sicherheit, muss ich sagen. So diese krassen Umbauten, wie man sie vom Naked Bike zum Beispiel kennt, die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Also es ist wirklich nur ein Phänomen, wenn man mal so ein Naked Bike findet und kontrollieren kann. Meistens ist dann immer alles eingetragen. Aber Tendenz ist, ja, sicher, schnell zu fahren. Ja, sicher,
also
schnell zu fahren.
Also eine positive Entwicklung eigentlich, oder?
Eigentlich schon, ja, eigentlich schon. Manipulationen findet man kaum noch. Also die normalen Sachen, DB-Eater oder DB-Killer ausbauen, die gibt es immer noch. Ja, muss man immer überlegen, ob man das jetzt in Kauf nimmt, das Bußgeld, was dann kommt. Aber die meisten nehmen das in Kauf. Die haben auch den DB-Killer dann dabei und bauen den dann auch wieder fachgerecht ein vor Ort.
Gibt es da immer noch die Ausreden wie, ach, Schraube ist gerade in der letzten Kurve rausgefallen?
Ja, oder? Ja. Die ist durchgerostet oder irgendwas. Irgendeine Ausrede gibt es immer. Tatsächlich hatte ich mal einen, wo wirklich der Endstelldämpfer durchgerostet war. Das gibt's dann auch, aber meistens findet man das schon, dass es nachträglich manipuliert wurde. Ja.
Jetzt muss ich bei den DB-Eatern gerade nochmal einsteigen. Hat sich denn da für dich auch kein Trend ergeben? So gefühlt, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich mittlerweile immer mehr so ein alter Dödel halt werde. Ist das Thema Lautstärke und das Bewusstsein in der Branche für mich schon stärker geworden, dass man also merkt, hey, mit dem ewig immer lauten machen wir uns einfach mehr Feinde als irgendwie Freunde, und deshalb war jetzt meine Wahrnehmung in meinem Umfeld, wird eher darauf geachtet, leise zu fahren. Kann man das noch nicht so generell sagen, höre ich daraus?
Nein.
Oh, bitte.
Nein. Es macht natürlich Spaß, durch die Innenstadt zu fahren und ja, auf höhere Umdrehungen hochzutouren, ja, vielleicht auch mal die eine oder andere Fehlzündung zu verursachen. Ich spreche jetzt für andere, ja, also weil ich das immer wieder sehe und höre und als Privatperson in der Stadt auch mitbekomme. Mhm. Aber auch, ja, man möchte einfach eine Show machen. Also manche möchten eine Show machen, nicht alle, ja. Möchten nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele wollen einfach zeigen, was sie haben. Das ist immer noch so.
Und wenn du sagst, dass es grundsätzlich, ich sag mal, weniger zu beanstanden gibt, also ich sag mir jetzt mal aus technischer Perspektive, was sind denn dann heutzutage die häufigsten oder das häufigste Delikt? Also sind das dann einfach nur, was weiß ich, abgefahrene Reifen oder das, also mir ist es tatsächlich mal so gegangen in der Kontrolle, du hast den Reflektor schon erwähnt, dass es bei mir tatsächlich einfach abvibriert war. Moped wirklich niegelnagelneu gekauft, eingefahren und während der Einfahrphase in die Kontrolle gekommen und dann meint der Beamte ja, da fehlt aber hinten was und ich so, hä, was? Und da hatte ich das Ding tatsächlich einfach nur verloren. Was sind denn oder was ist denn das am häufigsten auftretende Delikt aktuell?
Ja, das am häufigsten auftretende Delikt ist ja auf der einen Seite die Geschwindigkeit, ja, aber das ist jetzt mal unabhängig von der Kontrolle. In der Kontrolle müssen wir halt feststellen, dass ja einfach Umbauten vorgenommen wurden mit Teilen, die entweder nicht abgenommen sind, also die kein Prüfzeichen haben, die dann nicht eingetragen sind, nicht abgenommen wurden von der entsprechenden Prüfstelle. Ja, das sind eigentlich so die größten Faktoren.
Hey, aber dabei wollte ich mal sagen, zum Thema Zubehör, ist es doch eigentlich mittlerweile echt recht einfach. Ich halte hier gerade in die Kamera, so eine ABE nennt sich das, glaube ich. Das habe ich jetzt bekommen für eine neue Hinterradbremse, also eine Scheibe, die da als Zubehör eingebaut wurde. Da reicht tatsächlich so ein weißer Zettel, den man dann manchmal bei so Zubehör dazu bekommt?
Ja, also diese allgemeine Betriebserlaubnis muss man auch mitführen.
Ja, das ist mein Problem, ja.
Ja, ansonsten ist es auch eine Ordnungswidrigkeit. Aber in der allgemeinen Betriebserlaubnis steht auch, ich glaube, immer unter Punkt 1 oder Punkt 2 drinne, dass sie noch abgenommen werden muss oder nicht. Das wissen die wenigsten.
Ah, okay.
Oder sagen immer, dass sie es nicht wissen. Aber da steht es drin, schwarz auf weiß. Ja.
Ah, da gibt es tatsächlich dann auch Unterschiede. Also ich kann eine ABE haben, die eine Abnahme erfordert, und ich kann eine ABE haben, die keine Abnahme erfordert.
Genau.
Also, ach, das ist ja spannend.
Boah, da muss ich nochmal reinschauen. Ehrlich gesagt, ich muss immer mitnehmen. Mein Problem ist immer, ich fahre manchmal Textil, manchmal Leder und ich habe meistens Fahrzeugschein und diese Dinger halt im Lederkombi und dann fahre ich mit Textil los und habe das natürlich vergessen umzutauschen. Bisher hatte ich echt immer Glück, aber ist ja schon mal hier der wichtige Appell. Leute, seid nicht so dumm wie ich, nehmt das Zeug lieber mit, sonst kann es ganz offensichtlich Ärger geben.
Aber das bringt mich tatsächlich auch zur nächsten Frage, weil du ja gerade angedeutet hast, du hast in diesem Umstand immer Glück gehabt. Ich weiß es nicht, ob du damit meinst, du wurdest nicht kontrolliert oder in der Kontrolle war das jetzt nicht wirklich erheblich. Wie ist denn das aus Kontrollinstanzsicht? Gibt es Dinge, wo man sagt, also jetzt zum Beispiel, ihr kontrolliert das Fahrzeug und sie ist augenscheinlich alles soweit in Ordnung und original und der Fahrzeugschein ist nicht dabei, wo ihr dann sagt, naja, brauchst du zwar, aber hopp, spring. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, da drückt man dann eher mal ein Auge zu, als bei, was weiß ich, abgefahrenen Reifen oder sowas?
Ja, also ich denke schon, dass man auch mal das ein oder andere Auge zudrückt. Wir haben ja einen Ermessensspielraum als Polizisten im Rahmen der Ordnungswidrigkeit. Bedeutet, wir können Ordnungswidrigkeit ahnden oder nicht ahnden. Ja, okay. Anders sieht es bei den Straftaten aus. Straftaten müssen wir natürlich verfolgen. Und Ordnungswidrigkeiten, ja, klar, sagt man, geht jetzt keine Gefahr davon aus. Ja, dann sagt man, okay, ja.
Da empfehlen
Sie beim nächsten Mal dran oder wir schreiben auch solche Mängelanzeigen aus, dass Sie das nochmal nachweisen müssen. Das geht auch. Mhm. Ja? Also an der Ordnungswidrigkeit vorbei, aber trotzdem nochmal die Nachweispflicht im Nachgang bei der Polizeidienststelle.
Ja. Und das wird dann auch weitergehen, wenn ich jetzt aus München kommt, im Harz rumfahre, dann hoffe ich doch in so einem Falle, dass ich dann auch in München vorstellig werden dürfte mit dem Schein und nicht nochmal irgendwie in Harz fahren muss, wenn ich zurückgekehrt bin.
Ja, der Harz ist schön, muss ich sagen. Also
die Reise, immer wieder hin.
Die Reise lohnt sich. Aber natürlich kannst du das dann bei dir in München in der Polizeidienststelle vorzeigen und die schicken uns das dann zu, genau.
Okay, ja. Also das wird dann auch nachverfolgt und ist nicht einfach nur so eine leere Drohung und ich denke mir so, naja, was die da im Harz machen, das interessiert ja hier die Münchner nicht. Die sind wahrscheinlich damit beschäftigt, meinen Parkausweis zu kontrollieren. okay, aber das ist gut zu wissen. Ich glaube, Michel, da ist es wahrscheinlich auch relevant, wie man sich halt bei so einer Kontrolle begibt, oder? Also das ist,
guter
wenn du
Punkt,
sagst
ja.
Auch, Sebastian, wie hast du gesagt, ihr habt einen Ermessungsspielraum. Wenn ich natürlich an die Polizeikontrolle komme und sage, was wollt ihr denn jetzt schon wieder von mir? Könnte ich mir vorstellen, dass dieser Ermessungsspielraum relativ klein wird. Wohingegen, wenn man sich vielleicht einfach sozial verträglich verhält, man sich da noch ein bisschen was offen hält, oder?
Ja, natürlich. Ja. Wir Polizisten, wir sind ja auch nur Menschen. Ja. Wir machen unsere Arbeit und die machen wir doch, denke ich mal, recht gut. Und wir wollen ja auch die Sicherheit erhöhen mit solchen Kontrollen. Ja. Und wenn da jemand kommt und uns so flapsig, nachdem er seinen Helm abgesetzt hat, so flapsig von der Seite anspricht, natürlich guckt man dann nochmal genauer hin. Ja. Und nimmt sich dann auch mehr Zeit für denjenigen. Ja, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber es ist ein Geben und Nehmen, ja, in der Gesellschaft generell. Und das sollte bei solcher Kontrolle halt auch passieren. Also ganz normaler Umgang miteinander, sowohl von Polizeiseite als auch von vom Bürger her. Ja.
Hat sich das geändert in den letzten Jahren? Also verspürst du eine Änderung? Also jetzt, du hast ja wahrscheinlich auch über die Motorradkontrollen oder über den Verkehrsdienst hinaus da so einen Einblick. Hat sich das gegenüber Beamten verändert?
Ja, also man muss jetzt sagen, Corona war nicht sonderlich förderlich für alles. Ja. Die Menschen sind gereizter. Ja, aber bei dem Motorradfahren muss man auch sagen, am Ende sind das Leute, die ein Hobby frönen, also die ihrem Hobby nachkommen einfach, ja, und sich auch die ein oder andere Zeit dafür nehmen, ganz, ganz normal, ja. Die wissen halt aber auch, dass irgendwo Grenzen gesetzt sind und dass der Polizist halt auch hart durchgreifen kann. Wenn Verstoß festgestellt wird. Nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Es ist momentan noch eine schwierigere Situation geworden. Und die Leute sind gereizter, ja. Aber beim Motorradfahrer ist es immer noch so, wer nicht kontrolliert werden möchte, der möchte auch generell nicht kontrolliert werden. Und wer seine Tour fährt, der rechnet auch mal damit, kontrolliert zu werden und nimmt das dann ganz locker, so wie du, Michael.
Ja. Okay. Wie damals. Jetzt habe ich mal eine kurze rechtliche Frage. Darf man eigentlich in so einem öffentlichen Podcast potenziell zurückliegende Verkehrsdelikte benennen? Oder kann ich da mich im Nachgang noch strafbar machen?
Es gibt ja eine Verjährungsfrist. Bei Ordnungswidrigkeiten sind das 6 Monate, bei Straftaten 2 Jahre, glaube ich.
Okay, also ich bin einfach mal trotzdem sehr vorsichtig. Ich habe einen Freund, der ab und zu ein Mikrofon vorm Gesicht hat und Motorräder testet. Und mit dem war ich mal unterwegs. Und es wurde dunkel und immer dunkler. Und dieser Freund, der auch gerne, wie soll man sagen, Motorsport in seiner Freizeit treibt, hatte einen so einen sportlichen Motorradhelm mit dunkel getöntem Visier. Mhm. Wie geht man denn damit um in so einer Sache? Weil ich glaube, das betrifft auch einige. Michel, weiß nicht, kannst du dich damit irgendwie...
Nee, ich überlege auch die ganze Zeit, von wem du an dieser Stelle wohl sprechen könntest, aber bis jetzt ist kein Mensch aufgetreten. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, was der Fachmann als Antwort auf deine Frage parat hat.
Ja, also es gibt... Keine Regelung, die besagt, dass getönte Visiere nicht während der Nacht benutzt werden dürfen. Mhm. Also ich fahre jetzt mal als Beispiel, ich fahre jetzt eine Tagestour tagsüber mit meinem getönten Visier. Also es gibt kein Zusatzvisier, sondern einfach ein fest verbautes Visier. Ja? Mhm. Und ich komme nicht drumherum und kann erst abends zurückfahren. Also es gibt da keine Regelung, ja.
Aber also, sind es dann so Sachen, wenn ein Unfall passiert, dann hast du vielleicht ein erhöhtes Strafmaß oder kriegst dann irgendwie, auch wenn du unschuldig warst, vielleicht doch noch eine Teilschuld, weil der Richter im Zweifel sagt, naja, sie hatten ja eingeschränkte Sicht oder so?
Nee, das ist mir nicht bekannt. Also habe ich noch nie gehört.
Dann hat der Kumpel aber Glück gehabt, Michel.
Ja, das also vor allen Dingen, weil ihm ja auch nichts passiert ist, ne? Und wenn du, so wie du das jetzt beschrieben hast, ist ihm das mit Sicherheit ja mehr als einmal passiert und dann ist es natürlich umso schöner, dass er immer sicher nach Hause gekommen ist. Aber das bringt mich tatsächlich zu einer Überlegung. Denn theoretisch ist es ja so, ich könnte ja auch als Autofahrer einfach mit der Sonnenbrille nachts durch die Gegend fahren. Könnte man ja auch nichts machen. So, ne? Also, und du hast ja immer die Option zu sagen, okay, ich klappe das Ding halt einfach hoch, ne? Du musst es ja nicht geschlossen haben. Was mich in dem Zusammenhang aber jetzt nur stutzig oder nicht stutzig gemacht hat, sondern wundert, es gibt ja auf diesen Visieren oftmals ein Sicherheitsvermerk, so Daytime Use Only. Also, dass man es halt einfach nur bei Tageslicht oder im Tagesbedarf sitzen soll. Aber das ist wahrscheinlich wiederum was vom Hersteller, der versucht, sich dann rechtlich abzusichern, falls irgendwie was passiert.
Ja, damit du halt nicht zu Nolan gehen kannst und sagst, ey Leute, zahlt mal für den Unfall, weil ich konnte ja nicht sehen mit eurem Visier.
Genau, oder zu Shui oder HUC, richtig. Ja. Okay, alles klar. Ah ja, okay, spannend.
Jetzt hatte ich noch eine Frage. Wenn wir schon über Anbauten und so weiter gesprochen haben und du hast gesagt, das ist nicht mehr so regelmäßig, viele probieren es ja trotzdem mit irgendwelchen schlechten Tricks. Wir haben die durchgerosteten Auspuffanlagen angesprochen. Du hast aber auch in deinem Intro gesagt, dass du verschiedene Schulungen da besucht hast. Mhm. Was hat es denn damit genau auf sich? Wie gut sind die? Und ist das sozusagen, sind das Standardschulungen für Polizistinnen und Polizisten, die regelmäßig in so Motorrad-Schwerpunktkontrollen involviert sind?
Ja, genau. Das sind solche Standardschulungen. Wie soll ich das beschreiben? Also, wie man sich halt so einen Lehrgang vorstellt. Ja, erstmal ein bisschen Theorie und dann Praxis, die sehr tiefgreifend waren. Also wirklich Theorie, die bis ins kleinste Detail ging und auch die Kontrollen mit Fachkräften, also fachlichem Lehrpersonal, dann durchgeführt wurden und da geht man bis ins kleinste Detail. Wirklich, wirklich.
Also man kann da auch, wie soll ich sagen, einen Polizeibeamten, der in dieser Richtung geschult ist, nicht ein O für ein U vormachen, sondern die sind dann technisch durch diese Weiterbildung auch entsprechend versiert. Das bringt mich aber auch zu einem Zusammenhang. tatsächlich auch in Bezug oder in Bezug auf die Situation, unter der wir uns kennengelernt haben. Ne? Jetzt hatte ich ja damals dieses Elektromotorrad, war ein Vorserienmodell, also daher unwahrscheinlich, dass irgendein Polizist damit in Deutschland schon damit zu tun hatte. Aber dieses Thema Elektromobilität wird ja auch im Zweiradbereich immer wichtiger. Also sei es jetzt irgendwelche Urban Mobility, so Kleinroller. Und es gibt ja auch von Zero oder von Energica schon Standardmodelle. Wird sowas in der Schulung schon berücksichtigt? Also das ist jetzt gar nicht mal auf irgendwelche Manipulationen, sondern grundsätzlich, ne, ist ja vielleicht auch ein Sicherheitsaspekt im Umgang mit batteriebetriebenen Fahrzeugen.
Also einen aktuellen Stand kann ich leider nicht geben. Mein Lehrgang ist schon ein paar Jahre zurück. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch E-Mobilität mittlerweile bei der Verkehrsausbildung, bei der allgemeinen Verkehrsausbildung eine Rolle spielt, ja, tatsächlich, ja.
Mhm. Und ich meine, war das denn für dich, weil du ja schon Motorrad fährst, alles soweit, ja, wusstest du schon oder war da auch viel Neues in so einer Schulung dabei? Also versuch gerade zu verstehen, wie tief das in so ein Detail reingeht.
Also für mich war es komplettes Neuland, muss ich ehrlich sagen. Klar, Motorradfahrer kann man sein, aber man kann sich ja mit den Gesetzen und Regeln noch tiefgreifender befassen. Ja, also ich habe ja an meinem Motorrad bis auf die Kennzeichenhalterung nichts umgebaut. Ja, hatte dann im Nachgang aber die Fachkenntnisse, was möglich ist, aber was gesetzlich vorgeschrieben ist, um es auch regelkonform zu machen. Ja. Mhm. Man achtet echt auf alles. Also Beispiel, wir hatten ein Moped gehabt, was am Motor frisiert wurde. Ja, die der Zylinder wurde manipuliert. Der Krümmer wurde verändert. Es wurden sämtliche Sachen umgestellt. Das Einzige, was gefehlt hat, waren tatsächlich die Scheibenbremsen. Also am Ende fuhr das Moped 120 und kam aber nicht zum Stehen. Ja, das Moped hatten wir auch in unserem Lehrgang dort vor Ort, weil das wurde beschlagnahmt und wurde dann durch die Staatsanwaltschaft für Lehrzwecke dann zur Verfügung gestellt. Und da habe ich dann wirklich einen Einblick bekommen, was tatsächlich möglich ist. Ja, und man sieht die Welt dann mit ganz anderen Augen.
Ja. Mhm. Jetzt hast du schon eine krasse Story dazu erzählt, aber gibt es vielleicht irgendwie auch eine Geschichte aus so einer Verkehrskontrolle, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie vielleicht völlig abstrus war oder weiß ich nicht, weil die Person irgendwie ganz komisch drauf war, die du teilen kannst?
Ja, also meine letzte Kontrolle ist schon ein paar Jahre zurück, aber ich erinnere mich gerne an die an das nette Gespräch mit Michael tatsächlich, weil die Kontrolle war wirklich so gelungen am Ende. Wir sind alle glücklich rausgegangen. Michael ist glücklich rausgegangen, weil er keinen Verstoß begangen hatte und wir einfach die Erfahrungen und Kenntnisse über ein Motorrad austauschen konnten. Was für mich aber viel ergreifender war, hat mit Kontrollen in dem Sinne jetzt nichts zu tun, sondern ich bin jährlich beim Biker-Gottesdienst bei uns im Kloster, Drübeck ist das, und da wird eine Andacht durchgeführt für tödlich verletzte Motorradfahrer, und das finde ich immer wieder phänomenal, da kommen Motorradfahrer hin mit ihren Lederkluften, also wirklich gestandene Männer, die sich dann da in das Kloster setzen und dann auch mal die eine oder andere Träne vergießen. Und das finde ich schon sehr ergreifend, ja, mal abgesehen von den Kontrollen. Ja.
Das bringt mich aber tatsächlich zu einem wichtigen Punkt, den ich mich im Zusammenhang mit dem Thema Zweirad, Motorradfahrer, Polizei etc. auch gefragt habe. Ihr macht ja nicht nur Kontrollen, sondern ihr werdet ja auch gerufen, wenn tatsächlich mal was passiert ist, also wenn es einen Unfall gegeben hat. Wie geht man denn mit sowas um? Also wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Blechschaden ist, ist das mit Sicherheit keine besonders große Herausforderung, aber spätestens, wenn jemand verletzt ist und vielleicht sogar Schlimmeres eingetreten ist, dann ist das für den Polizisten oder die Polizisten oder Polizistinnen vor Ort ja sicher eine immense Belastung. Und gerade im Motorradumfeld kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wie handhabt man denn sowas? Wie lange beschäftigt einen sowas auch im Nachgang? Weil das kann man ja nicht einfach abstellen, kann ich mir vorstellen.
Genau, und manchmal erkennt man das ja auch gar nicht, dass es in einem dann doch irgendwo ist, ja. Also in erster Linie, ja, helfen Gespräche. Gespräche mit Vorgesetzten, Gespräche mit Kollegen. Und man sollte sich auch nicht davor scheuen, vielleicht ein Kriseninterventionsteam hinzuzuziehen, da vielleicht das Gespräch zu führen. Oder wir haben auch das Angebot der Polizeiseelsorge, ja, wo man sich auch austauschen kann. Also man sollte Hilfe annehmen. Manchmal erkennt man das tatsächlich nicht, aber es kann Auslöser für Krankheiten sein. Ja. Also wenn man wirklich solche Sachen im Leben oder im Berufsleben erfährt, sieht und die dann nicht verarbeiten kann. Ja. Deswegen in erster Linie Gespräche führen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, sich einfach auch mal das Ganze von der Seele zu reden. Ja.
Also kann ich mir nur vorstellen, ich habe ja, Zuhörer wissen das vielleicht noch aus früheren Folgen, auch 6 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, damit auch zu tun gehabt, den einen oder anderen Unfall dann erlebt. Was du gerade beschreibst, kann ich genauso unterschreiben. Ich meine, ich hatte Glück irgendwie, anders möchte ich es nicht nennen, dass mich das zum Glück nie so eingeholt hat. Aber kann das auch total nachfühlen. Da wünsche ich dir an der Stelle jetzt auf jeden Fall, oder drücke ich dir schon mal die Daumen, dass es auch irgendwie so bleibt und dich nicht irgendwann einholt, weil ich glaube, es ist schon drastisch, was man da sieht. Und wenn du sagst, im Harz allein im letzten Jahr 200 Unfälle, ich meine, vermutlich sind die meisten dann hoffentlich doch eher glimpflich und nicht alles 200 Unfälle mit irgendwie abgetrennten Gliedmaßen, was weiß ich, das Schlimmste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Aber es ist tatsächlich immer die Schattenseite des Ganzen. In dem Kontext würde mich aber trotzdem interessieren, also wenn du das jetzt auch alles so gesehen hast, den Bogen zu spannen, du sagst, deine Frau überlegt sich auch, Motorrad zu fahren, ist da voll interessiert bei. Wie blickst du da drauf? Auch du hast, glaube ich, mal gesagt, dass du auch Kinder hast. Wenn die jetzt kommen würden und sagen, Papa, ich möchte Motorradführerschein machen, wie blickst du da drauf?
Ja, also gedanklich denke ich da immer schon dran. Auch meiner Frau habe ich das auch schon mal erzählt. Eigentlich möchte ich das nicht, ja, weil ich kenne die Gefahren, aber letztendlich begebe ich mir auch in die Gefahren. Also jeder Verkehrsteilnehmer begibt sich ja in Gefahren. Ja, ob das jetzt der Fußgänger ist, ob das der Fahrradfahrer ist, der Pkw-Fahrer, Lkw-Fahrer, egal wer. Am Ende muss ich sagen, es ist ein schönes Hobby. Ja, ich würde es aber niemandem untersagen. Also auch meine Frau, wenn sie das gerne machen möchte, klar kann sie das gerne machen. Gemeinsame Touren sind doch schön und auch die Kinder. Ja, Moped fahren, vielleicht langsam heranführen, dann klappt's, denke ich mal, ganz gut. Aber ich muss immer sagen, Schicksalsschläge gibt es so oder so. Also kann man beim Motorradfahren erleben, kann man aber auch als Fußgänger oder Fahrradfahrer haben. Ja.
Jetzt hat der Jan damit tatsächlich aber für mich auch schon wieder über deine Person den Bogen zum Eingang, sage ich jetzt mal, gespannt, denn du bist ja im Bereich Verkehrssicherheitsaktionen tätig. Und du hast es gerade selber beschrieben, natürlich, wir gehen alle Risiken ein, auch wenn wir uns normal im Straßenverkehr bewegen, Motorradfahrende vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Wie ist denn das bei euch in der Präventionsarbeit? Also A, was habt ihr da für Initiativen, für Aktionen? Und B, wie reagieren denn die Leute auf euch, wenn ihr sie, also wie jetzt in unserem Fall, im Rahmen von der Kontrolle vielleicht ansprecht oder vielleicht auch auf einer Motorradmesse oder so, eben als Achtsamkeitsteam irgendwie da vor Ort seid? Wie muss man sich das denn bei euch vorstellen?
Ja, also eigentlich ist es recht locker. Ja, wir kommen da ganz, ganz entspannt mit dem Motorradfahrer ins Gespräch. Man merkt halt von vornherein, er hat Lust, mit einem zu sprechen oder halt nicht. Ja, wir wollen ja auch nicht irgendwas verkaufen, sondern wir wollen einfach auf gewisse Sachen hinweisen, mal Unfallzahlen vielleicht auch mal schwarz auf weiß zeigen. Der eine oder andere braucht das vielleicht mal, öfter mal darauf hingewiesen zu werden, was hier eigentlich los ist im Harz. Ja. Aber generell haben wir ganz coole Aktionen. Also wir haben jedes Jahr den Tag der Verkehrssicherheit, den wir nutzen als solches, in Unterstützung oder mit Unterstützung des ADAC und der Motorradstaffel der Feuerwehr aus Halle. Und auch im letzten Jahr hatten wir das ganze Thema nochmal aufgerollt und sind in Richtung Erste Hilfe gegangen beim Motorradfahrer. Das hatte dann die Motorradstaffel vorgezeigt. Und wir kümmern uns generell dann um sozusagen den Einstand, um Unfallzahlen, um Hinweise, die wir geben, um die Sicherheit einfach irgendwo zu erhöhen. Ja, das ist unser größter Wille. Und dazu zählt es auch ganz entspannt mit dem Motorradfahrer, mit dem Biker zu quatschen.
Ja. Prävention ist ja sicherlich das eine. Wir sehen ja aber anhand der Unfallzahlen, dass es dann doch auch nicht mal das Allheilmittel ist, was ja oft auch als politische Lösung hergenommen wird, sind dann so Sachen wie Streckensperrungen. Wie blickt da so die Polizei drauf?
Ja, Streckensperrungen sind wirklich das allerletzte Mittel, sage ich jetzt mal. Ja, im Vorfeld müsste man einfach schauen, Gespräche führen, Verkehrszeichen vielleicht ändern und einfach Unfälle auswerten. Mal schauen, wo liegt tatsächlich die Ursache? Ist es das Rennenfahren oder ist es wirklich eine gefährliche Kurve, die vielleicht unterschätzt wird? Ja, da kann man drauf reagieren. Aber eine Streckensperrung ist wirklich das allerletzte Mittel und ist auch eine erhebliche Einschränkung. Und ich weiß, dass es in Sachsen halt keine Strecke gibt, aber im Bundesgebiet doch die eine oder andere Strecke, die explizit für Motorradfahrer gesperrt ist. Finde ich manchmal sehr, sehr sinnvoll, vor allen Dingen um Straftaten, also illegale Rennen vielleicht zu verhindern und um auch, wenn es nicht anders geht, um Unfallhäufungsstellen einfach abzuschaffen, ja. Dann ist es manchmal einfach erforderlich, ja.
Okay, also du sagst, als Ultima Ratio ist es manchmal unentbehrlich, aber davor können noch andere Maßnahmen helfen. Ich muss ja sagen, mal kurz persönliche Note dazu, wovon ich immer echt positiv beeindruckt bin, sind so diese virtuellen Fahrstreifenverengungen, wo dann auf der Straße in so einer Kurve für Motorradfahrende sozusagen so extra weiße Linien eingeführt sind, wo du dann keinen Bock hast, drüber zu fahren, weil du denkst, ist vielleicht rutschig. Dadurch wird die Straße schmaler. Du bist aber nicht mehr in der Lage, sozusagen, wenn du nicht in diesen weißen Bereich fährst, mit dem Oberkörper in den Gegenverkehr zu kommen. Michel, du weißt, wovon ich spreche?
Nee, ich habe tatsächlich das erste Mal von derlei Mittel gehört. Also ich kenne auf dem Schwarzwald diese Rüttelstreifen, die in der Anbremszone...
Sehr lächerlich.
Das sagst du. Also das weiß ich nicht, ob das jeder so empfindet. Ich weiß auch nicht.
Okay, Sebastian, kennst du diese Fahrstreifenverengungen, die ich meine?
Ich kenne die. Ich kenne das aber auch noch ein bisschen anders. Also so als kreisförmige Variante kenne
ich die. Ja, genau so. Ja, richtig, genau. So sehen die aus. Stimmt, Kreise, die da drauf gemalt sind.
Genau, die habe ich in Österreich schon mal gesehen.
Ja.
Und apropos Rüttelstreifen. Also wir haben im Harz jetzt auch wieder vor, Rüttelstreifen aufzubringen. Ich weiß, ja, es gibt gewisse Regelungen, an die wir uns halten müssen. 1,5 Zentimeter Höhe ist ja für das eine oder andere Motorrad nichts, ist richtig. Aber generell geht es darum, einfach auf die Gefahr hinzuweisen. Ja, wie der Name schon sagt, den Fahrer wach zu rütteln. Und wenn ich von außerhalb komme und den Bereich nicht kenne, dann, wenn ich so einen Rüttelstreifen sehe, denke ich mir so, ach du, dann fahre ich doch mal lieber 50 und angepasst als zu schnell. Ja, aber für die aus der Region kommen, naja, für die ist es ein Klacks, ist richtig. Aber Rüttelstreifen sind da, denke ich mal, schon ein gutes Mittel, um Unfälle zu minimieren.
Ja. Oh ja, in dem Interesse, dass keine Strecken gesperrt werden, muss ich jetzt natürlich auch sagen, ich finde die Rüttelstreifen super gut. Ja. Ich bremse dann sofort komplett runter davor und fahre quasi im Schritttempo um die Kurve. Ganz probates Mittel, bitte immer so machen, bevor es eine Streckensperrung gibt.
Das beste Mittel an dieser Stelle ist natürlich immer so angepasst fahren, dass überhaupt gar nicht erst die Notwendigkeit entsteht, Rüttelstreifen aufzubringen, weil davon haben dann alle was.
So nämlich. Aber Michi, du hattest es gerade kurz angesprochen. Wie heißen die Streifen nochmal? Die haben einen bestimmten Namen gehabt?
Also ich kenne sie, also ich habe jetzt nur Rüttelstreifen gesagt.
Aber nee, du hast diese Trennlinien irgendwie, wo man nicht drauf fahren darf. quasi, also nicht.
Du meinst die Fahrspurverengung oder was?
Fahrspurverengung, okay.
Also, so habe ich es jetzt genannt, aber du, ich bin ein Mann der Worte. Das heißt aber nicht, dass die immer valide sein müssen und auch den richtigen Fachbegriff.
Ein Mann der Wortkreation vielleicht auch, so, nicht unbedingt.
So nämlich. Aber wenn wir jetzt bei so Maßnahmen sind, mal noch eine Frage, die ja immer mal wieder so ein bisschen diskutiert wird. Gerade auch, weil du gesagt hast, hey, oft ist die Geschwindigkeitsüberschreitung Thema, weil man sich ja als Motorradfahrer oft mal auch vogelfrei fühlt. So, denkst du, scheiß auf Blitzer, wenn sie dich jetzt nicht gerade lasern oder sonst was, ist Wurst, das verleitet ja neben dieser immensen Leistung, die diese Motorräder haben, auch dazu, potenziell mal zu schnell zu fahren. Was hältst du denn von dem Thema Kennzeichen auch vorne für Motorräder?
Ja, Kennzeichen vorne bei Motorrädern, denke ich mal, ist nicht so schlecht, aber den Zweck würde es nicht erfüllen. Beim PKW haben wir zwar auch das Kennzeichen vorne, wir müssen aber erstmal nachweisen, wer gefahren ist. Das ist jetzt das Wichtigste. Und unsere Messtechnik ist so weit fortgeschritten, dass wir auch nach hinten blitzen sozusagen, also auch das Kennzeichen von hinten haben. Und also
Foto, oh, scheiße, das ist eine neue Info für mich.
Foto von vorne und von hinten machen. Und dann ist es schwierig nachzuweisen, wer gefahren ist. Das ist beim PKW genauso. Ja, also klar wäre es schön.
Es müsste zusätzlich noch die Halterpflicht, Halterhaftung oder so heißt es, kommen, ne? Sonst wäre das wahrscheinlich eher witzlos.
Wenn wir das noch bekommen, dann haben wir ganz wenige Geschwindigkeitsüberschreitungen, würde ich sagen. Wenn wir da wirklich hinkommen.
So, pass auf, der Polizist muss ja politisch korrekt antworten. Ich kann ja sagen, dann hat die Polizei uns am Sack.
Bei den Eiern meinst du, ja.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, ja, der Motorradfahrer oder PKW, egal wer es ist, also viele nehmen ja so ein Verwarngeld, Bußgeld billigend in Kauf, ist einfach so. Ja. Wenn dann ein Punkt dazu kommt, dann werden sie schon mal so ein bisschen hellhörig, aber es wird echt erst attraktiv für solche Leute, wenn der Führerschein weg ist. Wenn der Führerschein mal für einen Monat, für zwei Monate weg ist, dann wird es interessant, weil dann hängt vielleicht auch die Arbeitsstelle am seinen Fahren. Also da hängen viele Sachen dran, ja. Mhm. Und da gehen manch andere Länder ganz anders mit um und sind rigoroser. Aber ja, die Dinge helfen eher, ja.
Also jetzt, Jan, du zuerst.
Ja, gut. Da bringst du jetzt gerade andere Länder ins Spiel. Findest du, Deutschland hat da noch Nachholbedarf aus einer polizeilichen Sicht, auch wenn man nach Österreich schaut, wo Geschwindigkeiten einfach geschätzt werden dürfen, oder in Italien, wo einfach mal Motorrad direkt beschlagnahmt wird. Wie beurteilst du solche Maßnahmen?
Ja, also von Schätzung halte ich nicht viel. Ja, letztendlich legen wir da ganz viel Wert auf unsere Technik, die wir haben. Die muss geeicht sein und da muss alles passen. Finde ich ein bisschen schwierig, ja, muss ich ehrlich sagen.
Würdest du dir persönlich zutrauen, also ich glaube, als Polizist hat man ja schnell ein Gefühl dafür, wer jetzt hier zu schnell ist.
Ja, aber man unterschätzt es, also man verschätzt sich leicht. Also im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen im Handmessgerät sagt man, oh, der ist doch viel zu schnell, der jetzt kommt. Ja, und dann misst man und dann sagt man, ach du, doch nur so wenig. Also Schätzung, sich auf Schätzungen zu beruhen, finde ich recht vage. Dafür ist Deutschland auch nicht das richtige Land. Also hier ist ja alles klar geregelt.
Sei Dank an dieser Stelle. Ne? Also, ja, profitieren wir ja alle davon.
Beschlagnahmen von Motorrädern finde ich sehr hart. Also es ist wirklich ganz dolle hart. Wir kommen jetzt eigentlich in eine gute Richtung, dass wir Geschwindigkeitsverstöße hochgeschraubt haben. Also von der Ahndung her, also das ist recht teuer geworden. Das merkt man schon. Wir haben, was Geschwindigkeitsverstöße angeht, da schon einen minimalen Rückgang. Aber das Portemonnaie ist halt momentan recht knapp. Und wenn dann nochmal ein Bußgeld von 250 Euro dazukommt, ohne Fahrverbot, muss ich dazu sagen, ja, da ist noch kein Fahrverbot drinne, dann ist das schon eine recht hohe Nummer. Ja.
Jetzt habe ich da schon ein bisschen rausgehört, dass du ein Freund bist von, ich sag mal, von höheren Bußgeldern, weil du deiner Einschätzung nach das eine ausgeprägte erzieherische Maßnahme ist und die Leute auch da erreicht und erwischt, wo es ihnen oftmals wehtut. Gibt es denn irgendwas, also gesetzt im Fall, du hast das aus den Nachbarländern vielleicht so ein bisschen im Blick, gibt es denn irgendeine Maßnahme, von der du sagen würdest, Mensch, wenn wir das in Deutschland hätten, das würde ich mir wünschen. Also jetzt nicht diese Schätzerei, das hatten wir ja schon, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das machen die belgischen Kollegen oder die tschechischen besser? Das so, wäre vielleicht auch für Deutschland angebracht?
Also fällt mir jetzt momentan nichts ein. Bestimmt gibt es Sachen, die besser laufen, von der Ahnung vielleicht her oder bessere Technik, die angewandt wird, möglich, aber fällt mir jetzt aktuell nichts ein. Nein.
Du hast eben selbst gesagt, du verlässt dich gerne auf Technik, die spielt da eine große Relevanz. Die Technik hat sich ja aber auch auf der Seite der Motorradfahrer entwickelt und führt dazu, dass viele ihre Unternehmungen ja auch gerne aufnehmen, dabei betonen und so weiter. Bringt uns noch zu einem ganz, ganz wichtigen Themenfeld, nämlich Actioncams. Was sind deine Erfahrungen damit, seit das aufgekommen ist, wie geht ihr damit um und vor allem die spannende Frage, ich glaube, dafür gibt es auch verschiedene Mythen dazu, dürfen die als Beweismittel angewendet werden?
Okay, ja, also in den Kontrollen habe ich bisher wenige kennengelernt, die solche Actioncams nutzen, also ich habe es auch schon mal gemacht, privater Natur, fürs private Filmvergnügen überhaupt gar kein Problem. Ja, solange dieser Film, diese Sequenz nicht veröffentlicht wird, ist es überhaupt kein Problem. Jeder hat aber private Rechte. Ja, kommt es zu einer Veröffentlichung, muss im Vorfeld einiges verändert werden. Da geht es, Kennzeichen unkenntlich zu machen, Sprache zu verändern, also die Stimme zu verändern und auch das Gesicht unkenntlich zu machen. Ja, das ist das eine. Die andere Sache ist, ja, wir können das natürlich auch für oder als Beweismittel sicherstellen, beschlagnahmen, im Rahmen von Straftaten. Ja, wenn jetzt zum Beispiel illegale Rennen gefahren wurden, sind wir natürlich drauf und dran, die Actioncam auch sicherzustellen oder zu beschlagnahmen. Ja. Das Ganze gelingt uns natürlich nur, wenn die Staatsanwaltschaft da auch mitspielt. Andere Sache ist, bei ja, tödlichen Unfällen oder Unfällen mit verletzten Personen, auch hier sind da Straftaten, die dann im Raum stehen, ja, ob das jetzt die fahrlässige Tötung ist oder gefährliche fahrlässige Körperverletzung, das sind die zwei Sachen, wo dann auch da diese Filmsequenz als Beweismittel hinzugezogen werden kann. Schwierig ist es natürlich dann, wenn die auf der einen Seite das Beweismittel steht und auf der anderen Seite steht ja, also mein privates Interesse, also mein sozusagen mein Recht auf informelle Selbstbestimmung. Wenn das dann irgendwo im Konflikt steht, dann muss entschieden werden, wo ist das größere öffentliche Interesse tatsächlich. Ja.
Aber was bedeutet das denn konkret jetzt für eine Polizeikontrolle beispielsweise? Ihr messt, habt aber den einen Fahrer nicht draufbekommen, weil ihr gerade jemand anders im Lasergerät da drin hattet, haltet den aber an und du siehst am Helm noch rot blinkend eine Kamera. Mhm. Kannst du dann direkt sagen, so, Aufnahme stoppen, her damit? Oder wie ist da die Situation?
Also da muss ich dann vor Ort einschätzen, was ist es jetzt? Ist es ein Geschwindigkeitsverstoß, den er vielleicht begangen hat, ja, den ich so nicht ahnden kann? Durch eine Actioncam kann ich den vielleicht auch nur ahnden, wenn die Actioncam auch wirklich nur den Tacho aufgenommen hat. Also ja, das muss ich ja irgendwo in Einklang bringen. Also ich kann ja da jetzt auch nicht eine Geschwindigkeit schätzen. Ja, muss dann schauen, ist es vielleicht ein illegales Rennen?
Naja, aber wenn er jetzt, also wenn du das Gefühl hast, er war zu schnell, reicht das schon?
Nein, das wird nicht reichen. Nein. Okay. Also wirklich nur, wenn dann hervorgeht, okay, es ist jetzt so ein gravierender Geschwindigkeitsverstoß, der fährt im 70er-Bereich mit 200 durch, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, aber dann gehen wir auch schon in Richtung illegales Rennen. Mhm. Ja, also dann ist es eine Straftat und dann muss immer noch die Staatsanwaltschaft das Ganze anordnen, ja.
Sind die denn da schnell? Also an der Kontrolle rufst du den Staatsanwalt an und sagst, hey, das habe ich gesehen, können wir das jetzt machen? Weil ich meine, wenn der Motorradfahrer nicht auf den Kopf gefallen ist, drückt er in der Zeit auch mal ganz schnell auf Löschen, oder?
Möglich, klar, möglich ist alles, aber die Staatsanwältin, die kann man sofort anrufen, ja. Dafür haben die Bereitschaftszeiten, na klar.
Da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus, weil du das jetzt in diesem Zusammenhang und auch vorher schon immer mal wieder angedeutet hast, den Begriff des illegalen Rennens. Ne? Ja. Meines Wissens ist das ja so, und das ist in diesem Beispiel ja auch so ein bisschen durchgeklungen, ein illegales Rennen ist es nicht zwangsläufig nur dann, wenn zwei Personen gegeneinander fahren, sondern genau. Es ist bei Erreichen von Maximalgeschwindigkeiten mehr oder minder die Absicht ist. Ne?
Ja, genau. Also da geht es nicht darum, dass man ein Viertelmeilerrennen gegen jemand anders fährt, sondern genau an das Heranführen der Maximalgeschwindigkeit im Straßenverkehr.
Okay, also wichtige Botschaft in Anführungsstrichen, damit die Leute halt einfach auch ganz klar sind, ne? Nur oder sich jetzt nicht sicher fühlen, so muss man es ja sagen, ne? Im Sinne von, wenn ich allein rase, dann ist das kein Problem. Das ist genauso ein Problem und genauso schwerwiegend und wird im Zweifelsfall genauso schwerwiegend auch geahndet und wie von Jan gerade angedeutet, mit Einschalten der Staatsanwaltschaft, wenn es denn Not tut, tatsächlich.
Genau.
Sebastian, ich glaube, das waren ganz viele Antworten auf ganz viele Fragen. Unser Fragenkatalog könnte wahrscheinlich noch 3 Jahre weitergehen, aber du als Familienvater und Polizist mit Schichtdienst hast sicherlich auch noch ein paar andere Sachen zu tun, als den zwei Hanseln hier vom Gasgeflüster-Podcast wirklich alles zu erklären, was irgendwie im Straßenverkehr so passiert. Deswegen wollen wir zu einem Ende kommen, dir vielleicht aber noch die Chance geben, auch noch so ein paar Worte loszuwerden, wenn du vielleicht irgendwas auf dem Herzen hast, keine Ahnung, dass du nochmal als Appell an Motorradfahrende richten willst, aus deinen Erfahrungen mit den Straßenverkehrskontrollen. Wenn das nicht so ist, dann kannst du auch gerne einfach Tschüss sagen.
Och, erstmal würde ich mich bei euch bedanken, ja, für das nette Gespräch. Aber natürlich auch nochmal den kleinen Appell an den Motorradfahrer, ja. Man muss immer daran denken, zu Hause wartet jemand, der möchte, dass man wieder heile zu Hause ankommt, ja. Dementsprechend sollte man sich im Straßenverkehr auch danach richten, an Regeln halten und, trotzdem seinem Hobby auch irgendwie gerecht werden. Ja, das will ich auch sagen als Motorradfahrer. Es ist ein schönes Hobby. Aber ein Hobby, wo es eine volle Konzentration bedarf. Ja. Ansonsten vielen Dank und vielleicht hört man sich mal wieder.
Oder sieht sich, Michel und ich planen am 18. Juni, glaube ich, oder 17. Juni, den Samstag, eine Gasgeflüster Motorradausfahrt. Die wird uns wahrscheinlich in Thüringer Wald bringen. Ob das reicht für einen Tagesausflug bis in den Harz rüber, das bezweifle ich jetzt mal, vor allem, weil der Thüringer Wald ja doch auch einiges an Strecken zu bieten hat. Sebastian, wenn du trotzdem irgendwie planst, bei deinen Kollegen einen Ausflugstag zu machen und dich mit denen in Thüringer Wald an diesem Datum zu stellen, dann lass es uns doch gerne wissen, einfach nur, weil wir dann gerne vorbeikommen wollen und einen Plausch halten möchten. Aber ansonsten, du bist natürlich auch herzlich gerne eingeladen, wenn du das.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Ach so. Vielleicht hatte Sebastian ja an dem Wochenende zufälligerweise keine Schicht und deine Frau ist es nicht Freundin, deine Lebensgefährtin, ja. Deine Frau vielleicht bis dahin sogar einen Führerschein, dann seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen, wenn die Kinder bei den Großeltern versorgt sind, bei uns bei der Ausfahrt auch gerne teilzunehmen. Und wenn es nur nach der Tour auf ein Bierchen oder ein anderes Kaltgetränk und was zu essen ist, sehr gern hiermit eingeladen.
Okay, in diesem Zuge würde ich euch auch gerne einladen. Am 17. Juni ist der Tag der Verkehrssicherheit. Und
nicht dein Ernst.
Doch. Und an dem Tag machen wir wieder unsere Aktion an der Rabode Talsperre, haben einen Stand mit dem ADAC und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen.
Also ich glaube, du hast den Konflikt da schon so ein bisschen rausgehört, aber für alle, die es vielleicht nicht schaffen, zu unserer Ausfahrt zu kommen, aber im Harz unterwegs seid, dann ist es doch hier ein Aufruf, fahrt mal vorbei, referenziert gerne auf uns, habt ein nettes Gespräch, ihr habt gemerkt, der Sebastian hat es verkörpert, das sind alles auch einfach nur Menschen, die auch Bock haben auf dieses Hobby und letztendlich einfach nur helfen wollen und Sebastian, uns hast du wirklich sehr, sehr geholfen, hier einfach mal ein bisschen Tacheles zu sprechen, deine Erfahrung zu teilen. Ich fand es eine super spannende Episode und Folge. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns wie immer sehr, sehr gerne. Wir werden diese Fragen dann einfach auch mal weiterreichen. Das war's von meiner Seite. Michel, du hast bestimmt auch noch ein Schlusswort zu sagen. Ich sag nochmal Dank und Tschö.
Genau, also ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall auch recht herzlich bedanken und schätze mich sehr glücklich, dass es diese Begegnung damals im Harz gegeben hat und wir eben jetzt hier die Podcast-Folge draus machen konnten. Und du hast das Thema Fragen gerade schon angedeutet. Sebastian, gibt es denn irgendeine Kontaktmöglichkeit oder habt ihr irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine Internetpräsenz, die wir hier bei uns in den Shownotes verlinken können, auch wenn es darum geht, einfach nur Informationen zum Thema Fahrzeugsicherheit etc. Zu bekommen? Habt ihr da irgendwas, was wir damit reinpacken können?
Leider nein.
Leider nein. Okay, dann machen wir das so. Wenn ihr Fragen habt, richtet sie gerne an uns. Wir geben sie dann gerne an Sebastian weiter. Wir wollen jetzt auf keinen Fall seine E-Mail-Adresse hier veröffentlichen, dass er dann zugespammt wird. Also falls ihr Fragen habt, lasst uns gerne wissen. Und jetzt habe ich auch genug geredet. Sebastian, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut und ich sage bis hoffentlich ganz bald.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.